Ton ist da. Ja, wir lernen jeden Sonntag dazu. Wir sind die absoluten Beginner in puncto Livestreaming. Am Ende der Krise nicht mehr, aber noch sind wir es. So, bevor es gleich mit der Predigt weitergeht, eine kurze Ansage. Okay, anderthalb. Wir grüßen erstmal alle Leute, die zuschauen, die bis jetzt zugeschaut haben. Wir begrüßen alle Leute ganz herzlich, die jetzt erst zuschalten. Das ist auch kein Problem. Wir sind die Christusgemeinde Bielefeld. Und wenn ihr das seht, dann kennt ihr bereits auch schon unsere Internetadresse. Und wir haben folgende Aktion geplant. In Zeiten wie diesen kann es ganz leicht passieren, dass bestimmte Menschen komplett außer Blick geraten. Das sind zum Beispiel Menschen, die technisch nicht so versiert sind wie wir. Oder Menschen, die sowieso nicht allzu viele Kontakte haben und auch vielleicht gar nicht dran denken, sie online zu pflegen. Und wir wollen besonders an solche Menschen vielleicht denken. Und wir starten eine Aktion, die heißt der geheime Barnabas. Und Barnabas war in der Bibel ein Apostel, der im Hintergrund gewirkt hat. Wir haben kein überliefertes Buch, also in der Bibel findet sich kein Buch von ihm, aber Barnabas war der Ermutiger, der Mentor hinter Paulus. Er hat viel mit Lukas gemacht, er hat den Markus aufgebaut und der hat hinter den Kulissen gewirkt. Und wir wollen das auch tun, so wie Barnabas. Es geht darum, dass wir uns eine Person aussuchen. Das ist natürlich jetzt besonders an alle Mitglieder unserer Gemeinde. Aber wenn du nicht Mitglied unserer Gemeinde bist, darfst du das trotzdem machen. Es geht darum, eine Person einen ganzen Monat lang auf unterschiedliche Art und Weise zu segnen, ohne dass diese Person erfährt, wer es tut. Und man kann das auf folgende Art und Weise machen. Man kann ermutigende Worte den irgendwie senden. Ich weiß nicht, ob das anonym so gut geht. Bestimmt gibt es da auch Wege. Oder man kann ihm ein kleines Geschenk schenken. Man kann ihm praktisch helfen. Man kann nachfragen, wie es ihm geht. Jeder von uns kann ja mal in sich gehen und überlegen, wo gibt es vielleicht in meinem Umfeld Menschen, die jetzt in dieser Krisenzeit besonders alleine sind? Und wo kann ich diesen Menschen ganz praktisch helfen? Und das ist unsere Aktion, der geheime Barnabas. Das war es auch schon. Jetzt gehen wir gleich nahtlos zur Predigt über. Moment. Einmal den Timer einstellen, damit ich nicht zu lange predige. So, und einmal noch eine kurze technische Auszeit für 10 Sekunden. Alles klar, es kann losgehen. So, einmal noch kurzer Check. Die Präsentation ist soweit okay. Genau, und dann können wir jetzt die erste Folie auch gleich einblenden. Die erste Folie ist ein Zitat von zwei Wissenschaftlern mit dem Namen J.M. Dolly und C.D. Batson. Und die Typen, die sind schon ein bisschen älter. Die haben nämlich eine Studie verfasst. Und diese Studie wurde, wenn ich mich nicht jetzt richtig erinnere, 1973, ich glaube, die wurde 71 gemacht und 73 wurde das dann veröffentlicht und publiziert. Das waren Psychologen. Und die haben eine Studie gemacht und die wollten bestimmte Merkmale bei Menschen untersuchen. Und das Zitat, oder aus der Einleitung dieser Studie ist dieses Zitat, einmal bitte einblenden. But recent research on bystander intervention in emergency situations has had bad luck in finding personality determinants of helping behavior. Keine Angst, ich übersetze das. Ja. Er zählt hier 4 Studien auf. Er sagt, aktuelle Forschung, ja, über Bystander Intervention, das bedeutet über Menschen, die Hilfe leisten, die freiwillig Hilfe leisten in Notfallsituationen. Und er sagt das hier, naja, die Forschung hatte Pech, die hatte Bad Luck. Die Forscher wollten nämlich die Psyche und den Charakter des Menschen untersuchen und gucken, ist der Mensch dazu veranlagt oder gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die irgendwie darauf schließen lassen, dass wir gerne helfen oder dass wir eher den Menschen helfen. Und er listet hier 4 Studien auf aus den Jahren 69, 68, 69, ist ziemlich alt, 1970. Und keine dieser 4 Studien hat es geschafft, das irgendwie nachzuweisen, dass der Mensch annähernd auch hilfsbedürftig ist von sich aus. Oh, ja, das ist ja nicht so toll, oder? Danke Wissenschaft, dass du uns zeigst, dass wir nicht so die Besten sind. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und Dolly und Batson, die hatten eine Idee. Wir werden eine ähnliche Studie machen. Und die Studie ist berühmt in die Geschichte eingegangen als The Good Samaritan Study. Die Studie über den barmherzigen Samariter, das ist der Titel. Und der Studienaufbau war wie folgt. Die haben so um die 50 Teilnehmer gehabt. Und die haben die gesammelt und mit denen einen Fragebogen gemacht. Die Studie ist ausreichend publiziert, gibt es Wikipedia und alle möglichen Links, sogar auf Deutsch, auch schöne YouTube-Erklärvideos dazu. Werden wir nachher alles, wenn wir das später hochgeladen haben, in der Videobeschreibung verlinken, kein Problem. Wenn ihr das jetzt nicht sofort versteht. Aber die haben ungefähr so um die 50, also 47 waren es genau, am Ende waren es nur noch 40, weil 7 mussten sie aussortieren, weil die haben den Wind gerochen in der Studie. Die haben denen dann mit denen Befragung gemacht, um ihre Religiosität einzuschätzen. Und dann haben sie diese Leute zufällig in 2 Gruppen eingeteilt und denen gesagt, ihr habt eine folgende Aufgabe. Die eine Gruppe, die musste eine 5-minütige Rede halten über Jobaussichten und die andere Gruppe musste 5 Minuten etwas zu der biblischen Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählen. Der Clou an der Sache war, es waren Theologiestudenten an der Princeton-Universität. Also das waren alles Studenten, die später einmal professionelle Prediger oder Mitarbeiter in der Kirche in irgendeiner Form werden würden oder sich in ihrem Leben mit der Bibel und den biblischen Geschichten befassen, mit Religion befassen würden. Und sie haben die in 2 Gruppen aufgeteilt und dann haben sie Folgendes gemacht. Die haben vorher geguckt, wie religiös sind sie wirklich, das haben sie alles in den Fragebogen vorgemacht. Und wenn so ein Fragebogen, wenn einer der Teilnehmer den Fragebogen beantwortet hat, dann haben sie ihm gesagt, ja, wir sind hier leider, unsere Fakultät ist leider ein bisschen knapp an Räumen, aber die anderen Studenten, vor denen du deine Rede halten musst, die warten in dem anderen Gebäude da über der Straße und du musst da rüberlaufen und denen jetzt dort die Rede halten. Und auf dem Weg zum anderen Gebäude haben sie einen Schauspieler engagiert, der einen hilflosen, verprügelten, hilfsbedürftigen Mann simuliert hat. Also der lag auf dem Weg und hat sich da in Schmerzen gewunden. Und dann haben sie beobachtet, wer von diesen Theologiestudenten auf dem Weg ins andere Gebäude hält an und hilft dem Mann und wer nicht. Und die Vermutung war, die eine Gruppe, die über den barmherzigen Samariter gleich eine Predigt halten sollte, von denen werden wahrscheinlich mehr helfen als von der anderen Gruppe. Und dann haben sie noch Folgendes gemacht. Die haben die Studenten aus beiden Gruppen unterschiedlichen Dringlichkeitsgraden ausgesetzt. Der Interviewer, wenn sie das Anfangsinterview zu Ende gemacht haben, hat er gesagt, ja, du hast noch ein bisschen Zeit, aber geh schon mal rüber, die Leute werden da gleich eintreffen. Das war die überhaupt keine Eile, keine Dringlichkeitsstufe. Dann die nächste höhere Stressstufe war, oh, die Leute sind schon da, du solltest schnell rübergehen, dann schaffst du es noch pünktlich. Und die höchste Stressstufe, die höchste Dringlichkeitsstufe war, oh, wir sind völlig verspätet, du musst dich jetzt richtig beeilen, die Leute warten schon ein paar Minuten darauf, dass es endlich losgeht. Also die haben diese, auf dem Weg dahin, die Rede zu halten, haben sie diese 2 Gruppen noch jeweils 3 unterschiedlichen Stressstufen oder Dringlichkeitsstufen ausgesetzt. Und dann haben sie geguckt, wer von denen hilft. Und das Ergebnis war genauso niederschmetternd wie die Studien vorher. Von den Studenten, die die höchste Stressstufe hatten, die die höchste Dringlichkeitsstufe haben, haben nur 10% auch nur angehalten. Einige sind wirklich über den Schauspieler hinübergestolpert. 10%. Und dann haben sie untersucht, hat es denn einen Unterschied gemacht, ob sie eine Predigt geben über den barmherzigen Samariter oder nicht? Und das Ergebnis war kein signifikanter Unterschied. Völlig egal, ob du zur Predigt gehst oder ob du irgendeinen normale Rede über Jobaussichten als Theologiestudent hältst. Das Ergebnis war genauso niederschmetternd. Und was lernen wir daraus? Ja. Ein harmloser Stressfaktor, wie scheinbar harmloser Stressfaktor wie Eile, kann so stark sein, dass er unsere religiösen Überzeugungen komplett übertrumpft und unsere religiösen Überzeugungen überhaupt nicht ins Gewicht fallen oder überhaupt nicht mehr in die Tat umgesetzt werden. Ja. Was lernen wir noch daraus? Wir Menschen sind nicht so gut, wie wir von uns wahrscheinlich denken. Ja. Als ich euch den Versuchsaufbau erklärt habe, ich kann leider nicht in eure Köpfe reingucken. Ich weiß nicht, wie viele von euch gedacht haben, aber ich hätte angehalten. Ja. Und mit denen hätte ich, also ganz ehrlich, ich kenne mich mittlerweile, ja, ich bin mittlerweile 42 Jahre alt und ich weiß, ich hätte wahrscheinlich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich angehalten hätte. Und ich predige auch ziemlich häufig hier. So, also, ja, so, und wir sind ja gerade in einer Krise, wo unser normale Alltagsroutine unterbrochen wird und wo viele Leute, nicht alle, manche haben auch mehr Zeit, aber bei einigen Leuten ist definitiv ein höherer Stressfaktor. Diese Studie, die Good Samaritan Study von Princeton, die zeigt, wie leicht das gehen kann, dass ein kleiner Stressfaktor wie Eile uns dazu bringt, unsere Kinder anzuschreien oder uns unserer Frau nicht ordentlich gegenüber zu verhalten oder schneller auszuflippen oder so. Es geht ganz schnell, bis hin zu unterlassener Hilfeleistung. Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Ist unser Glaube nicht tiefer oder ein stärkerer oder ein kann es sein, dass unser Glaube so einem äußeren Einfluss wie Stress unterlegen ist? Ja? Und viele Christen übersehen das. Wir sind ein ganzer Mensch mit Leib, Seele und Geist und unser Körper beeinflusst auch unser Inneres und unser Inneres beeinflusst auch unseren Körper. Und das kann sehr wohl sein. Und ein Glaube, ein Christentum, das äußere Faktoren wie Stress und Eile und sowas nicht berücksichtigt, ja, wird den Preis bezahlen. Und es gibt noch einen viel, viel, viel tieferen und viel, ja, grundlegenden Grund, warum unser Christsein manchmal so oberflächlich und so leicht beeinflussbar ist. Einer der Hauptgründe, und wenn ihr ein bisschen euch für Psychologie interessiert und für die klassischen oder diese großen bekannten Studien, wenn ihr die mal anguckt, da werdet ihr ganz viele ähnliche Studien finden. Ich sage nur die Gefängnisstudie oder solche Sachen, die ziemlich, ja, die unseren Charakter, uns Menschen in ein nicht so gutes Bild rücken. Wir Menschen sind ziemlich egoistische und selbstsüchtige Wesen, wenn wir ein bisschen in Stress geraten oder unter Druck kommen. Ja. Und das Krasse an dieser Studie, was Dawley und Batson eigentlich wirklich überrascht hat, war, hey, selbst bei Theologiestudenten, selbst bei religiösen, bei Menschen, die sich professionell damit beschäftigen oder die das aus Berufung her, aus einer inneren Überzeugung machen, selbst bei denen ist es nicht besser. Oh, Moment, ist das nicht genau die Moral der Geschichte vom barmherzigen Samariter? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Typ ist auf dem Weg nach Jericho, wird von Räubern zusammengeschlagen, liegt da blutend am Wegesrand. Der erste, der vorbeigeht, ist ein Priester. Und der Priester ist genauso wie diese 90% der Theologiefakt-Studenten, die unter Stress waren. Er geht vorüber. Der nächste ist ein Levit. Auch jemand, der Leviten waren, die Tempeldiener, die dafür gesorgt haben, dass die ganzen Abläufe, die kultischen und religiösen Abläufe im Tempel, dass die alles so, die haben da gelebt und das war ihr Hauptjob, die haben nicht noch nebenbei irgendwas gemacht. Also die wurden auch dafür bezahlt. Genauso ein Profi in dem Sinne, dass er davon gelebt, also der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Kann es sein, dass der Priester und der Levit, dass die sich beeilen mussten, zu ihrem Gottesdienst zu kommen? Oder dass sie sich beeilen mussten, um ihrem Job, ihren religiösen Pflichten nachzukommen? Sehr wahrscheinlich. Und der dritte Typ in dieser Geschichte, der kommt, ist ein Samariter. Die Samariter waren damals die unbeliebten Ausländer. Die Juden haben die ziemlich diskriminiert, andersrum genauso. Also das lief gar nicht gut zwischen den beiden Gruppen. Und ausgerechnet der Samariter, von dem man es am wenigsten erwartet und der in dieser jüdischen Kultur den geringsten Stellen, die geringste Rangordnung sozusagen hat, der hat die Zeit, um anzuhalten und helfen. Und das ist der Witz an der Geschichte. Das Fazit der Studie, können wir das mal einblenden? Ich habe als ich mir die ganze Studie, die Veröffentlichung durchgelesen habe, diese Zusammenfassung, die stachen wirklich heraus. Ja. A person not in a hurry may stop and offer help to a person in distress. Eine Person, die nicht in Eile ist, die ist durchaus in der Lage, einer Person im Elend oder in Not zu helfen. Eine Person, die in Eile ist, ist sehr wahrscheinlich, 90% ungefähr, dass sie vorbeigeht. Ironically, he is likely to keep going even if he is hurrying to speak on the parable of Good Samaritan, sagt hier Betzen in dieser Zusammenfassung. Ironischerweise, er wird vorübergehen an der hilfsbedürftigen Person, selbst wenn er über das Gleichnis des barmherzigen Samariter predigen muss. Ja. Und dann, das habe ich hier unterstrichen, so bestätigt er den Punkt, die Lektion dieser Parabel, die Jesus machen wollte. Ja? Ja, diese Studie hat genau das bestätigt, genau den gleichen Punkt nachgewiesen, den Jesus vor tausenden von Jahren den Leuten da auf der Straße erzählt hat. Und thinking about the Good Samaritan did not increase helping behavior. Über den guten Samariter, über diese Bibelstelle nachzudenken, hat das Verhalten nicht beeinflusst. Aber in Eile sein hat es definitiv negativ beeinflusst. Und das zweite Fazit, was ich für euch rausgepickt habe, Ethics becomes a luxury as the speed of our daily lives increases, schreiben die beiden Wissenschaftler, die das geleitet haben. Übersetzt heißt das so viel wie ethisches Handeln wird ein Luxusgut, während das Tempo unseres täglichen Lebens zunimmt. Die Übersetzung kann man auch einmal einblenden. Ja. Ethisches Handeln wird ein Luxusgut. Je mehr wir unter Druck geraten, umso weniger handeln wir ethisch. Und dafür brauchen wir keine Studie. Ja? Dafür können wir die Zeitung lesen, die Tagesschau gucken, was da passiert. Und der Titel meiner Predigt ist, warum Christen oft nicht christlich sind, und der Untertitel, sondern unerträgliche Nervensägen. Ja. Diese Studie, die hat sehr gut gezeigt, unser Christsein geht nicht sehr tief oder es ist relativ leicht auszunocken, durch zum Beispiel einen Stressfaktor wie Eile. Ja. Und es kann ja noch viel schlimmere, es gibt ja noch bei weitem, wir haben wahrscheinlich alle wesentlich schlimmere Stressfaktoren erlebt als nur Eile. Ja. Und wie kann das sein? Ja. Warum? Und jeder von euch hat bestimmt schon mal Christen getroffen, die ihm richtig auf die Nerven gegangen sind. So herumlaufende Moralapostel, du sollst nicht und das ist aber nicht gut und das sollst du nicht machen und so. Und ich kann das ja noch so ein bisschen verstehen, wenn das Christen zu Christen machen. Ne? Aber was ich gar nicht verstehen kann, ist, wenn jemand von den Christen zu Leuten kommt, für die vielleicht die Bibel überhaupt nicht maßgeblich ist und dann denen so richtig auf den Keks geht. Aber okay, das ist vielleicht, ich höre jetzt hier auf, sonst wird das keine Predigt mehr, sondern ein Rant. Das wollen wir nicht. So, aber ihr habt vielleicht haben wir schon mal Christen kennengelernt, die dich versucht haben zu manipulieren. Sprich doch dieses Gebet und dann wird sich dein Leben ändern, dann wird alles anders werden. Ja? Oder die haben dich versucht zu drängen, eine Entscheidung für Gott zu treffen. Ich bin selber Christ und ich kenne aber viele, die so sind. Und das nervt mich. Und ich muss sagen, ich war früher auch so. Ja. Vor allem in meinen ersten 2, 3 Jahren, nachdem ich mich wirklich anfing, Jesus nachzufolgen, war ich zuerst genauso. Und die Frage ist aber, ist das das Vorbild, was Jesus uns vorgelebt hat? War Jesus genauso? Ja, wenn wir die Evangelien lesen, ist Jesus rumgelaufen und hat den Leuten gesagt, hat den Leuten überall den Zeigefinger unter die Nase gehalten. Und war es so, dass die Leute keinen Bock auf Jesus hatten? Ja, überhaupt nicht. Ja, es gab eine Gruppe, die keinen Bock auf Jesus hatte. Und das waren genau diese Leiter des religiösen Systems, denen Jesus auch diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter erzählt hat. Da kam nämlich einer der Leiter, einer dieser religiösen Profis, und hat Jesus diese Frage gestellt, um ihn in eine Diskussion zu verwickeln, um ihn in so ein Streitgespräch zu entwickeln. Er hat die Frage gar nicht gestellt, weil er wirklich, er hat die Frage gestellt, hey, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und die Frage war nicht aufrichtig und ehrlich gemeint. Und dann endet das damit, dass Jesus ihm diese Geschichte erzählt. Und diese Gruppe, die kommt in der Bibel nicht gut weg. Genauso wie die Theologiestudenten in der Princeton-Studie, in der Good Samaritan Study, nicht besonders gut wegkommen. Genau das Gleiche. Und Jesus, diese Gruppe, die werden in der Bibel als Heuchler charakterisiert, als Nervensägen, als Moralapostel. Und Nervensägen steht so wortwörtlich nicht in der Bibel, aber es steht drin, dass Jesus von ihnen genervt war, ja, mit anderen Worten. Und diese Gruppe von Menschen, es gab Ausnahmen, aber mit den meisten von ihnen hatte Jesus regelmäßig Stress. Und Jesus war überhaupt nicht so ein Typ, der da rumlief und sagt, oh ja, alles gut, ja, ne, kein Problem, komm, kuschel, kuschel, alles ist schön, alles ist nice und so. Jesus war überhaupt nicht so ein Typ. Jesus hat voll Klartext geredet. Jesus war nicht so das Gegenteil. Es gibt ja diese Moralapostel, da kannst du nie was richtig machen, da ist alles falsch. Und dann gibt es das Gegenteil, diese Kuschelapostel, ach, alles okay, völlig egal, was du machst und, ne, alles süß und alles super. So. Jesus war nicht so. Jesus hat schon richtig Klartext geredet. Und Jesus hat den Leuten auch manchmal gesagt, hey, das geht gar nicht. Jesus hat seinen eigenen Jüngern gesagt, hey, was ihr hier macht, das geht gar nicht. Aber trotzdem hatten die Leute Bock auf ihn. Es war irgendwie anders. Und Jesus hat schon die Leute kritisiert, aber die Leute hatten Bock auf ihn. Die haben sich nicht verurteilt gefühlt. Und die haben gemerkt, hey, ja, dieser Typ sagt nicht immer das, was ich hören möchte, aber die haben seine Barmherzigkeit gespürt und sie wussten, der kann mir helfen. Und in der Bibel, in den Evangelien wird auch sehr deutlich, die wussten auch, oder die haben auch gespürt, dass diese anderen Typen ihnen nicht helfen können. Und in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da stehen eine ganze Menge Geschichten, wo die Hilflosigkeit der religiösen Profis uns vor Augen geführt wird. Und es gibt einen Grund, warum das so ist. Ja. Wir haben nämlich bei uns hier gerade im Westen, also Europa, USA, ich habe nicht allzu groß nachgeforscht, warum das so ist oder wie das entstanden ist, aber wir haben hier eine Verdrehung gemacht. Wir haben heute die Art und Weise, wie wir heute oft von Jesus den Leuten erzählen oder Leute versuchen, für den Glauben zu gewinnen oder irgendwie vielleicht zur Kirche zu begeistern, die ist komplett anders, als wie Jesus das gemacht hat damals. Ja. Heute, die meisten Leute, wenn sie an Religion oder Christentum denken, was irgendwo im Kopf bei ihnen schwirrt, ist Verhaltensänderung. Oh, Christ, ja, das sind ja die, die irgendwie so das und das anziehen. Oder das sind die, die das und das nicht tun. Oder das sind die, die sich so und so verhalten. Oder die sich so und so verhalten, sollten es aber nicht tun. Ja? Und wir haben ganz oft eine der ersten Merkmale, die Menschen im Kopf haben, wenn es irgendwie um Christentum geht, ist Verhaltensänderung. Oh, Christentum, da darf ich ja das nicht tun, da muss ich ja das tun, da muss ich in die Kirche gehen und so. Ja? Das ist eine Sache, die heute komplett präsent ist im Kopf. Eine andere Sache, die wir sehr häufig haben, nicht in allen Denominationen, nicht in allen Konfessionen, aber vor allem in den Freikirchlichen und in den USA ganz, ganz stark, ja, da wird das Christentum auf eine Entscheidung reduziert. Sprich dieses Gebet nach, dieses magische Zaubergebet, und dann wird dein Leben ganz anders sein und all deine Probleme werden sich auflösen. Und ab dem Moment ist Gott dein Weihnachtsmann, der dir einen schönen, nicen Weg in den Himmel bahnt. So, ich übertreibe das natürlich, ja, um den Punkt zu machen. So wird das natürlich keiner sagen. Ja? Aber wir haben trotzdem Reduzierung auf eine Entscheidung, auf einen Moment. Und dieser Moment wird dann Bekehrung genannt, der wird dann Wiedergeburt, je nachdem, da gibt es verschiedene Begriffe, ne? Lebensübergabe oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ja? Und heute haben wir das so, wir haben zuerst die Entscheidung und daher kommt das dann oft, dass dann manche Christen versuchen, andere irgendwie zu überreden, komm, triff eine Entscheidung für Jesus, ne? Sprich ein Gebet, wo du Jesus dein Leben übergibst. So. Und wenn du das gemacht hast in irgendeiner Form oder dich vielleicht hast taufen lassen, was dazugehört, ja, dann wirst du als Christ deklariert. Und dann hast du die Minimalanforderung erfüllt, um alle Boni einzuheimsen, die es im Christentum gibt. Dann ist dein Platz im Himmel sicher, dann ist deine Sünden vergeben, dann wirst du ein schlechtes Gewissen los und je nach Denomination, ne, hast du dann manchmal kriegst du dann noch so ein bisschen mehr. Und vielleicht können wir da mal die Grafik einblenden mit der falschen Reihenfolge. Ich nenne das hier die große Vertauschung. Und das ist, was Nervensägen und Moralapostel und Heuchler produziert. Ja? Wir haben diese Entscheidung an erster Stelle. Und dann kommen wir Christen in die Versuchung, irgendwelche fernstehende, Leute, die nicht in der Kirche zu Hause sind, dann irgendwie zu überreden, komm, triff die Entscheidung so. Ne? Wir legen den Leuten diese minimale Anforderung vor. Wir versuchen, die Hürde so klein wie möglich zu machen. Und dann wirst du als Christ erklärt, mit allem, was dazugehört. Ja, und dann dieses ganze Ding, was ich jetzt mal Nachfolge nenne, Jesus folgen, Jesus gehorchen, Gottes Gebote befolgen, ja, ist optional. Weil du hast, das Wichtigste hast du ja schon. Deine Anti-Höllen-Versicherung hast du ja schon abgeschlossen und deinen Segen hast du ja schon quasi kassiert oder hast du schon so, ne? Ne? Meine Versicherung, ich erfülle die Minimalerforderung und kriege die Belohnung. Okay, dann bin ich ein Christ. Ne? Ich gehöre dazu, weil ich die Minimalerforderung erfüllt habe. Ja, warum soll ich jetzt noch mich da groß anstrengen, mein Leben zu verändern oder so? Ne? Warum soll ich jetzt wirklich gucken, was dieser Jesus eigentlich gesagt hat und von mir verlangt? Ist ja gar nicht nötig. Ich gehöre jetzt zu ihm, ich habe das Gebet gesprochen. So, und ne, jetzt hilft er mir hoffentlich. Und die Realität ist, bei ganz vielen Menschen hilft er eben nicht. Oder noch krasser gesagt, ist er gar nicht da. Oder ist gar keine Veränderung da. Oder vielleicht ist die Veränderung da, aber die ist so minimal, dass ein kleiner Faktor wie Stress oder Eile uns in der Lage ist, uns komplett aus der Bahn zu hauen. Und all unsere ethischen oder moralischen Überzeugungen, die wir vielleicht irgendwo haben, komplett zu killen. Und, ja, und das produziert eine ganze Menge Christen, die gar keinen Bock auf Christus haben. Und stell dir vor, wir alle haben Versuchungen. Stell dir vor, du bist gerade da und hast eine Versuchung, irgendwas zu machen, wovon du weißt, das ist eigentlich nicht okay oder das sollst du eigentlich nicht machen. Und jetzt kommt deine Mutter ins Zimmer. Du wolltest es gerade tun und ja. Oder du wirst irgendwie beobachtet oder du bist irgendwie öffentlich in der Kamera oder so. Wirst du es machen? Nein, wirst du nicht. Weil du weißt ja, oh, ist ja nicht so gut für mein Image und so weiter. Mache ich lieber nicht. Oder ich will Mama nicht enttäuschen oder so. Okay. Aber du hast trotzdem diese Versuchung oder diese Begierde hast du trotzdem in dir. Und du wartest auf den Moment, wo Mama wieder weg ist, damit du es machen kannst. Jetzt stell dir vor, du kommst in den Himmel, was immer das jetzt auch ist, Theologie beiseite, aber du kommst an den Ort, wo Gott über alles und alles durchschaut. Wo Gott dir jederzeit über die Schulter guckt, das tut er zwar jetzt auch, aber jetzt merkst du es nicht, aber wo Gott dir jederzeit über die Schulter guckt und du merkst es auch. Und du bist da in diesem Himmel und hast voll Bock zu sündigen oder Dinge zu machen, die nicht cool sind. Aber ständig ist da Gott und du spürst ihn und er guckt dir über die Schulter. Das ist der schrecklichste Ort für dich. Da willst du gar nicht hin. Ja? Wir produzieren aber ganz häufig Christen, die Bock haben auf Sündigen. Und ich weiß nicht, ob diese Christen wirklich Bock auf Christus haben. Weil da muss doch innerlich was passieren. So. Mein Verlangen, das Schlechte zu tun, muss irgendwo aufhören. Ja? Und wenn wir uns angucken, wie war das denn, wie hat Jesus das gemacht? Wie ist das in der Bibel? Das war ein bisschen anders. Das schauen wir uns einmal kurz an. Ja. Jesus hat niemanden aufgefordert, ein Entscheidungsgebet zu treffen. Wo haben wir das heute? Das ist eine lange Geschichte. Ist das Entscheidungsgebet immer schlecht? Nein, überhaupt nicht. Ja? Man muss auch eine Entscheidung treffen, aber es geht hier um die Reihenfolge. Wenn Jesus jemandem begegnet ist, der ihn nicht kannte und der auch nicht religiös war, Jesus ist eine ganze Menge religiösen Leuten, halbreligiösen, auch komplett irreligiösen, auch Leuten, die aus komplett anderen Kulturkreisen kamen und mit dem Judentum und diesem monotheistischen Glauben damals gar nichts am Hut hatten, die es gar nicht kannten, überhaupt kein Problem. Jesus ist allen Bevölkerungsschichten begegnet. Aber wir lesen nirgendwo in der Bibel, wo Jesus den Leuten sagt, hey, du musst jetzt dieses Gebet sprechen, dann wird Gott dich voll verändern. Hat er nicht gemacht. Ja. Jesus hat auch nicht, ist auch nicht zu den Leuten gegangen, hey, ne, was du da machst, ey, kannst du bitte aufhören? Ey, das ist echt nicht gut. Ne? Lass das mal bitte. Hör mal auf mit Sündigen, Mann. So. Jesus hat ein paar Mal den Leuten gesagt, dass sie damit aufhören sollen, aber nie, es war nie das Erste, was er gemacht hat. Das war nicht das Erste. Was hat Jesus denn gemacht? Jesus ist zu den Menschen gekommen und hat gesagt, hey, das Reich Gottes ist mitten unter euch, jetzt gerade. Okay, Reich Gottes können wir nichts mit anfangen, aber damals konnten die Leute mehr mit Reich, bedeutet, es ist ein anderer Herrschaftsbereich, in dem du ein anderes Leben nach anderen Gesetzen, nach anderen Regeln führst. Jesus sagt, hey, es ist möglich für dich, ein anderes Leben zu führen. Ja? Das Reich Gottes ist mitten unter euch, das ist da. Und du kannst kommen, du kannst das ausprobieren. Jesus hat die Leute eingeladen, wir gucken uns gleich zwei Bibelstellen dazu an. Jesus hat die Leute in einen Prozess eingeladen. Er hat gesagt, hey, komm und folge mir nach, schau's dir an, überzeug dich selbst. Guck's dir an, probier das aus und dann wirst du sehen. Ja? Und Jesus hat die Menschen eingeladen, ein komplett anderes Leben zu leben. Nicht nur einen kurzen göttlichen Moment zu erleben, wo irgendwie was Übernatürliches oder Transzendentes passiert, sondern Jesus hat sie eingeladen, komm, folge mir nach, leb ein anderes Leben, nach komplett anderen Prinzipien, nach einer komplett anderen Weltanschauung. Das war, was Jesus gemacht hat. Und da hat er durchaus die Leute gesagt, so hey, ne, wenn du dieses andere Leben leben willst, dann das und das und das läuft da nicht mehr. Und wir haben diese und diese Regeln, wenn du das willst. Ne? Die ganze Bergpredigt ist da voll. Und die Regeln sind schon so, oh. Meine Feinde lieben? No way, das schaffe ich nie im Leben. Richtig. Und dieses andere Leben, wozu Gott dich aufruft, das ist ziemlich krass. Das werden wir durch bloße Verhaltensänderung niemals schaffen. Ja, aber wenn Jesus dich einlädt und du diesem Ruf folgst und du das probierst und du merkst, du schaffst es nicht und dann passiert auf einmal das Wunder, ja? Dein Leben wird verändert und du lebst ein anderes Leben. Dieses andere Leben produziert auch eine andere Verhaltensweise. Ein Apfelbaum wird immer Äpfel tragen und ein Birnenbaum wird Birnen tragen. Diese zwei Bäume haben eine unterschiedliche Art von Leben, die eine unterschiedliche Art von Frucht produziert. Und Jesus lädt die Menschen ein, in ein anderes Leben reinzukommen, und dieses andere Leben wird auch früher oder später, wenn man das denn macht, ein anderes Verhalten produzieren. Aber die Verhaltensänderung ist nicht an erster Stelle. Wir produzieren nicht ein anderes Verhalten oder wir strengen uns nicht an und mühen uns nicht ab, ein anderes Verhalten zu produzieren oder uns irgendwie zu konditionieren, damit wir irgendwie anders unsere Reflexe oder unsere Reaktionen anders sind, um dann Gott irgendwie zu gefallen. Und das ist ein Teil dieser großen Vertauschung. Und die richtige Reihenfolge, die sehen wir gleich in der nächsten Grafik, wie wir das bei Jesus finden. Und das ist die Version, die keine Nervensägen produziert. Ja? Jesus lädt die Leute zuerst zur Nachfolge ein. Und wir finden in der Bibel, im Neuen Testament, das Wort Christen, ich glaube nur dreimal. Was? Wie wurden die Leute denn genannt, die Christen waren? Oh, die wurden Nachfolger genannt. oder Jünger, was das Gleiche bedeutet. Ja, Jünger, Nachfolger, das ist das gleiche Wort. Jesus hat die Leute zuerst zur Nachfolge gerufen. Komm mit mir mit, probier es aus. Und dann, wenn sie sich darauf eingelassen haben, auf dem Weg dieser Nachfolge, sie sind in dieses Leben reingegangen, haben das ausprobiert, sie haben sich auf diesen Prozess eingelassen, auf dem Weg dahin kam irgendwo der Punkt, wo sie gemerkt haben, boah, da ist wirklich was dran. Hier passiert wirklich was, was mehr ist als einfach nur, was ich mir so erklären kann. Und dann wurden sie dazu herausgefordert, eine Entscheidung, das fordert sie dann heraus, eine Entscheidung zu treffen. Und einige haben dann gesagt, nein, die Entscheidung treffe ich nicht. Ich weiß, da ist was, aber ich will es trotzdem nicht. Okay, aber ganz viele haben dann, nachdem sie das gemerkt haben, dass da mit Gott und mit Jesus wirklich was dran ist, haben dann die Entscheidung getroffen. Aber die haben die Entscheidung nicht getroffen, weil irgendjemand sie dazu gedrängt hat oder weil irgendein Prediger gesagt hat, hey, komm, mach schon. Ne, dann kriegst du auch eine, wenn du dein Leben Gott gibst, dann gibt Gott dir eine Frau oder Geld oder ein neues Auto oder irgendwas anderes oder er wird all deine Probleme lösen und dir eine gute Note in Mathe geben. Nein, Mann! Ja? Die haben von selber gesehen, hey, hier ist wirklich mehr als nur mein normales Leben. Hier ist etwas, was das übersteigt. Und dann haben sie sich selbst vor die Entscheidung gestellt. Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn sie dann diese Entscheidung getroffen haben, dann waren sie das, was wir heute Christen nennen. Und diese Variante, ja, hier ist Nachfolge nicht optional. Hier fängt das mit Nachfolge an. Jesus' Einladung ist immer eine Einladung zur Nachfolge. Es ist nie eine Einladung, komm nach vorne, bekehre dich, hebe deine Hand, fülle diese Entscheidungskarte aus und was es alles so gibt in christlichen Kreisen oder lass dich taufen oder sonst was. Ja? Jesus' Einladung ist, probier das Leben aus, welches ich dir anbiete. Komm und überzeuge dich selbst. Und dann, ne, wenn du das tust, wirst du es merken, ob es echt ist und du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Und wenn du dann diese Entscheidung für Gott triffst, ja, und wenn du das dann weitergehst, dann wird die Verhaltensänderung als natürliches Resultat kommen, nicht als Anstrengung. Und dann musst du auch kein Moralapostel mehr sein, weil du weißt ganz genau, all diese Leute, die sich nicht so verhalten, wie sie eigentlich sollten, die können das doch nicht. Wie sollen sie das aus ihrer eigenen Kraft schaffen? Durch jahrelange Konditionierung. Ja gut, aber das Leben ist echt schrecklich. Das wünschen wir dir nicht, ja. Die Verhaltensänderung kommt, weil wir ein anderer Baum sind, der andere Früchte produziert. Und das sind wir durch diesen Eintritt in diesen Nachfolge- und Umwandlungsprozess. Dadurch ist das passiert. Ja, das ist was komplett anderes. Ja, es ist nicht so einmal kurz Gott abstauben, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wir schauen uns mal Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 35 und 39 ein. Jesus hat seine 12 Jünger noch gar nicht alle gesammelt, der hatte ja nachher noch mehr als 12 und so, aber das war so der Anfang vom Anfang. Ne? Und da heißt es, Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorbeiging. Da schaute Johannes Jesus an und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn du diese ganze Theologie und all das Gewicht, was hinter diesen Worten Gottes Opferlamm ist, wenn du das nicht verstehst. Die Leute damals haben das auch nicht alle verstanden. Da gibt es genug Beispiele, wo Jesus mit Menschen redet, die hatten überhaupt keinen Plan von Kirche, von Bibel, vom Wort Gottes, von dem Alten Testament, von whatever. Überhaupt kein Problem. Ja. Ich vermute mal, da es Jünger von Johannes waren, hat Johannes die schon irgendwie vorbereitet oder so. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus dreht sich um zu ihnen, sah sie kommen und fragte, was wollt ihr? Was sucht ihr? Hey, was ist los mit euch beiden? Sie antworten, Lehrer, wo wohnst du? Was? Was ist deine Theologie? Was ist deine Lehre? Was muss ich tun, ne, um auf der richtigen Seite zu sein? Nein, wo wohnst du? Ja, wo kommt das eigentlich her, dass wir aus dem Begriff Nachfolge so einen theologischen, hypergeistlichen Begriff gemacht haben, der nur irgendwelche Superchristen produziert? Ja? Also nicht aus der Bibel. Ja? Das ist der Beginn der Nachfolge. Jesus, wo wohnst du? Wie sieht dein Alltagsleben aus? So, ja. Und Jesus so, kommt mit, dann seht ihr es, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Ja, das ist viel chilliger als lies 20 Kapitel in der Bibel und tu Buße und tu das und das und tu das und das. So, ne? So, manchmal machen wir ja da solche, kommen wir, belästigen wir Leute oder tu das nicht und hör erst das auf und zieh dich erst ordentlich an, bevor du zu Jesus kommen kannst und so weiter und so fort. Ja? Das ist total ungezwungen, das ist überhaupt nicht manipulativ. Jesus sagt, ja, kommt, guckt euch das an, hängt mit mir rum. Ja? Jesus lädt die Jünger zu sich nach Hause ein. Anderes Beispiel, ein paar Verse später, Johannes Evangelium, Verse 43 bis 50. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Ja, Jesus lädt ihn ein, hey. Und folge mir nach war hier noch kein religiös belegter Begriff, der irgendwie bedeutet, halte alle meine Gebote, halte alle meine Satzungen und oder tu das nicht und so. Das, ja, diese ganzen Predigten, die Jesus hält und die ganzen Geschichten, die ganzen Lektionen, die Jesus seinen Jüngern gibt, das kommt erst noch alles. Und selbst nachdem Jesus all diese Predigten den Jüngern gegeben hat und gehalten hat, steht immer wieder, und sie verstanden es nicht. Und später, als Jesus, nachdem Jesus gestorben und verstanden ist, auf einmal fallen die Groschen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann kommt Pfingsten und Gott gibt ihnen den Heiligen Geist und bäm, auf einmal verstehen sie alles. Aber das ist doch ein Prozess. Ja? Die Eingangshürde ist so niedrig wie nur irgendwie, für jeden Menschen immer noch. Komm, schau's dir an. Guck mal, wo ich wohne. Ja? Philippus, folge mir nach. Später, ich habe jetzt ein paar Verse ausgelassen, der Kürze wegen. Später begegnet Philippus Nathanael und erzählt ihm, hey, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josef. Und anscheinend hatte Philippus hier schon theologisches Vorwissen. Und jetzt Nathanael so, Nazareth, entgegnet Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Und in unseren modernen Ohren klingt das so ein bisschen so herablassend oder so. Und das ist völlig falsch. Nathanael war ein richtiger, der hat sich richtig für die Schriften und für den Glauben interessiert. Der hat nämlich die ganzen Schriften gelesen, deswegen wusste er, in den ganzen Schriften gibt es nicht einen Vers, wo irgendwo steht, dass irgendwo ein großer Prophet aus dieser Stadt aufstehen wird. Und Nathanael ist einfach skeptisch, kritisch und ehrlich. Er sagt, sorry, aber das kann nicht sein, dass irgendein großer oder irgendeine bedeutende Person aus der Ecke kommt. No way. Ja. Und wie geht Jesus um mit dieser Kritik und mit dieser Skepsis, die Nathanael hier zeigt? Ja. Wie geht Philippus um? Nathanael ist hier nur mit, Erstkontakt ist mit Philippus, Erstkontakt ist nicht mit Jesus. Ja. Was sagt Philippus? Philippus antwortet ihm, komm mit, überzeug dich selbst. Hey Nathanael, glaub mir, Alter, echt, Gott hat zu mir gesprochen, du musst mir glauben, wirklich. Nö, komm, schau's dir an, wenn nicht willst, brauchst nicht. Ne? Aber überzeug dich selbst. Das ist die Einladung zur Nachfolge. Guck es dir selber an. Als Jesus dann Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. In anderen Übersetzungen, Luther oder Schlachter, da steht, hier kommt ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Das ist ein altertümlicher Ausdruck. Ne? Jesus ehrt seine Skepsis. Weil die Skepsis ist begründet. Nathanael kennt die Schriften und sagt, sorry, sowas gibt es da nicht. So, ich muss das, hier ist ein innerer Konflikt, den muss ich erstmal lösen. Und Jesus ist nicht so, hey, zweifle nicht an mir. Deine Zweifel sind alle falsch, deine Skepsis bloß nicht hinterfragen. Überhaupt nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Prediger euch schon begegnet sind, die eure Skepsis oder eure Zweifel runtergemacht haben. Ey, Jesus macht das nicht. Ja? Jesus sagt, was sagt Jesus? Hey, du bist aufrichtig, du bist ehrlich. Der kriegt ein Kompliment von Jesus, weil er ehrlich seine Zweifel äußert. Und dann sagt Jesus als nächstes, Nathanael sagt dann so, woher kennst du mich? Ne? Jesus antwortete, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, übersetzt Lehrer, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Und dann, ja, die Antwort von Jesus ist die beste. Was? Das bisschen hat ausgereicht, um dich zu überzeugen? Ja, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Hey Nathanael, das war jetzt aber echt einfach. Du hast noch gar nichts gesehen. Ja, dieses, so, ja, und manchmal ist das so. Manchmal sind die Zweifel, die wir, oder die Stimmen des Zweifels, sind die so laut. Aber Jesus ist in der Lage, die mit einem Kopfschuss zu beantworten, zu erledigen. Also schlechte Metapher, sorry. Also Jesus ist, ja, so eine Begegnung mit Jesus kann das ganz schnell deine Zweifel beantworten. Und Jesus ist fast schon überrascht. Hey Nathanael, ich dachte, du bist ein bisschen kritischer. Ne? Das ging aber jetzt schnell und einfach. Ja? Und wir sehen hier eine komplett andere Reihenfolge. Jesus lädt diese Typen, die ihn nicht kannten, die keine Ahnung hatten, die ihn als Lehrer bezeichnen und überhaupt nicht wussten, dass er der Sohn Gottes ist, der für sie einmal sterben wird und der all ihre Schuld bezahlen wird, die haben überhaupt keine Ahnung davon. So weit sind die noch nicht. Und später gibt es noch genug Stellen, wo auch deutlich wird, dass sie das immer noch nicht verstanden haben. Die haben es erst danach verstanden. Jahre später, 3,5 Jahre später haben sie es erst verstanden. Überhaupt kein Problem. Du musst das nicht verstehen. Komm und überzeuge dich selbst. Ja? Und vergiss mal bitte all die Moralaposten, all die Nervensägen oder all die Christen, die dich irgendwie mit komischen Sachen genervt haben. Du hast ja Glück. Dank der Corona-Krise können die jetzt nicht mehr nerven, weil die alle zu Hause sind. Ja? Aber du kannst zu Hause alleine das ausprobieren. Du kannst Jesus mit auf deine Arbeit nehmen oder in dein Homeoffice mitnehmen und sagen, Jesus, ich weiß nicht, ob du da bist, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt, aber ich will das mal ausprobieren, dieses andere Leben, zu dem du mich rufst. Und dann kannst du mal gucken in der Bibel, was denn Jesus da so sagt von diesem anderen Leben. Zum Beispiel Bergpredigt ist ein ganz guter Anfang oder Johannesevangelium, Markus-Evangelium ist das kürzeste. Menschen lesen ja heute nicht mehr so gerne. Ja? Schau dir das doch mal an und werd genauso ehrlich wie Nathanael. Ja, Jesus, aber diese Sache und dieses Thema und das passt überhaupt nicht mit der heutigen Gesellschaft und so. Ja, Mann, sag ihm das alles. Probier das, tu doch mal so, als ob er da ist, um zu gucken. Aber pass auf, wenn du merkst, dass er wirklich da ist, weil dann musst du die Entscheidung treffen. Ja? Aber du bist frei. Du bist frei, dich auch dagegen zu entscheiden. Und niemand, und schon gar wir von der Christusgemeinde, wir würden dich überhaupt nicht drängen oder manipulieren dazu. Aber wir werden dich dazu einladen. In diesen Nachfolgeprozess. Ja? Und lade Jesus ein in all deine, was ist immer, deine Beziehungsprobleme, in deine Arbeitsprobleme, in deine Homeoffice-Probleme, in dein Zuhause. Nimm ihn mit auf deine Arbeit und probier das mal aus. Und dann kannst du dich später immer noch entscheiden. Und Jesus sagt in einem Vers, in Johannes 7, Vers 17, damit schließen wir, da sagt er, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Ja? Jesus sagt, wenn du dich darauf wirklich einlässt, dann wirst du es merken, ob das echt ist oder nicht. Dann wirst du merken, ob das einfach nur antrainiertes, frommes Verhalten ist, was durch einen Stressfaktor wie Eile sofort gekippt werden kann, wie in der Princeton-Studie, wie die das bewiesen hat. Oder du wirst merken, da ist wirklich mehr dahinter. Da ist wirklich ein anderes Leben, was natürlicherweise diese ganzen anderen Verhaltensweisen produziert, wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft oder sich um die Schwachen zu kümmern, sich um die Armen zu kümmern. Ja? Und wenn du ein Christ bist und du merkst, du hast das gar nicht, ja, dann überleg dir, was für ein Leben lebst du? Ja? Folgst du dem Evangelium der Minimalanforderung? Oder hast du dich wirklich auf diesen Prozess eingelassen, das Leben mit Jesus zu leben und ihn in deinen Alltag zu nehmen? Viele Christen leben ja mit Jesus nur am Sonntag und am Montag nicht mehr. Ja, das ist genau das Gleiche. Jesus lädt dich ein, ob du Christ bist oder nicht. Folge mir nach, überzeuge dich selbst. Ja. Und klar, wenn du das Leben Jesu leben willst, musst du seine Prinzipien, seine Regeln wissen und du musst seine Worte befolgen. Das musst du ausprobieren. Das kann keiner für dich machen. Ich bete zum Abschluss. Jesus, danke, dass du wirklich da bist. Und danke, dass du uns nicht irgendwie zwingst, uns, dass wir uns irgendwie zusammenreißen, dressieren oder konditionieren müssen. Danke, dass unser Glaube nicht einfach nur Anerziehung ist oder nur Antrainierung ist, sondern dass du wirklich eine Veränderung von innen her bewirkst. Die Stressfaktoren wie Stress und Eile und Krisen, was auch immer, die stärker ist als all das, die nicht so leicht umgehauen werden kann. Danke für all die Beispiele, die wir im Leben haben, die das wirklich demonstrieren. Danke für all die Menschen, die ich treffen durfte in meinem Leben, die mir das gezeigt haben, dass das wirklich möglich ist. Danke, Jesus, dass deine Einladung immer noch steht, dir nachzufolgen. Und ich bitte dich, dass du jedem, der daran interessiert ist, dass du dem nachgehst und ihn daran erinnerst. In Jesu Namen. Amen.